Professor Meyer, Ihr erster Eindruck ganz allgemein.
Mein erster Eindruck ist, der wichtigste Satz dieses neuen päpstlichen Dokuments steht für mich an der Spitze. Und es ist die Aussage, dass die reformierte Liturgie, das römische Messbuch Papst Paulus VI. Weiterhin die einzige ordentliche liturgische Ausdrucksform der katholischen Kirche lateinischen Ritus ist, bleibt.
Nun wurde ja seit Wochen, teilweise Monaten über dieses Motu Proprio spekuliert. Wie ist es gekommen? Was hatten Sie sich erwartet? Ist es das, was Sie sich erwartet hatten? Ist es schlimmer? Ist es besser? Wie war Ihre Reaktion?
Ich muss zunächst gestehen, dass ich nach wie vor die großen Sorgen, die man immer wieder gehört hat in Bezug auf den Vollzug der erneuerten Liturgie, nicht teilen kann. Jedenfalls nicht aus meinem Erfahrungsbereich. Ich höre und lese so etwas zwar an Beispielen von Missbrauch, wobei Missbrauch ja nicht etwas zu tun hat mit der erneuten Liturgie selbst, aber ich kenne sie nicht. Weder aus den Gemeinden, denen ich im Laufe der letzten Jahrzehnte zugehörte, noch aus meinem Erfahrungsbereich, den ich habe durch meinen, denke, relativ gute Kenntnis des katholischen Lebens in Deutschland. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, ich meine, ich bin jetzt 70 Jahre alt und kann die tridentinische Messe und die Praxis der neuen Liturgie durchaus vergleichen. Ich kann jedenfalls nichts erkennen, was zu der Aussage berechtigte, dass Missbräuche, die heute sicherlich vorkommen, wo Menschen vor Handeln kommen, auch Missbrauch vor, gravierender sind als die Gefahr des sinnentleerten Formalismus, der bei der alten Praxis durchaus zu beobachten war.
Nun hofft Papst Benedikt ja darauf, dass die beiden Ausdrucksformen sich gegenseitig befruchten können und betont auch ausdrücklich im Motu Proprio Artikel 1, dass keineswegs eine Spaltung der Kirche herbeigeführt werden kann.
Ich lese das mit Aufmerksamkeit und innerer Zustimmung. Ich hoffe, dass sich die Erwartung des Heiligen Vaters erfüllt und dass sein Motu Proprio nicht in dem Sinne fehlgedeutet wird, dass der Gebrauch, die Möglichkeit, die erweiterte Möglichkeit des Gebrauchs der alten Liturgie nun als Zeichen verwendet werden könnte gegen das Zweite Vatikanische Konzil.
Wie glauben Sie, dass in Deutschland darauf reagiert werden wird?
Ja, darauf warte ich natürlich mit einer gewissen Spannung. Bisher, das wiederhole ich, und das ist auch das, was ich aus Gesprächen mit deutschen Bischöfen erfahren habe, sind die Gruppen innerhalb der katholischen Kirche, denen das ein Bedürfnis ist, klein und überschaubar. Es gibt daneben, in dem, was ich einmal den deutschen Feuilleton-Katholizismus bezeichnen will, so eine gewisse Neigung, dies als ein Signal gegen die Geschichte, als ein, soll ich fast sagen, Accessoire des Unzeitgemäßen zu betrachten. Das ist eine Zeitströmung und ein Zeitgeist. Nun wissen wir ja, dass Papst Benedikt XVI. Gegenüber jeder Art von Zeitgeist kritisch eingestellt ist und diejenigen, für die tridentinische Messe ein Ausdruck des Unwandelbaren und des Ungeschichtlichen ist, wieder alle geschichtliche Wahrheit, die werden sich nicht mit Recht auf ihn berufen können.
Was glauben Sie, dass sich für die deutsche Kirche ändern wird?
Also nach meiner Kenntnis haben jedenfalls mehrere deutsche Bischöfe schon lange aus pastoralen Gründen dem Wunsch jener, den an der Feier des Gottesdienstes nach dem alten Ritus liegt, eine solche Möglichkeit geboten. Sicherlich werden die Bischöfe im Vollzug dieses neuen päpstlichen Schreibens diese Möglichkeiten erneut überprüfen, ob sie sachgemäß sind, ob sie den Bedürfnissen entsprechen. Ich gehe auch davon aus, dass bei der praktischen Feier des Gottesdienstes nach der erneuerten Liturgie die Frage ernster genommen wird und dringlicher gestellt wird, ob dies auch wirklich immer der auch von der neuen Liturgie geforderten Würde entspricht. Es ist sicherlich auch hilfreich, wenn der Papst ja schon vor einiger Zeit als Wunsch geäußert hat, die lateinische Liturgiesprache wieder eine gewisse Regelmäßigkeit hat, sodass sie zum gemeinsamen liturgischen Ausdruck der universalen Kirche dienen kann. Ich kann dazu wiederum nur sagen, aus Gemeinden, die ich kenne, aus meiner eigenen Zugehörigkeit, im Laufe der letzten Jahrzehnte hat es die Praxis gegeben, gewissen regelmäßigen Abständen auch eine die erneuerte Liturgie in lateinischer Sprache zu feiern. Also ich sehe hier, so hoffe ich jedenfalls, dass es auch so etwas wie eine Befruchtung gibt. Und zugleich hoffe ich, dass diejenigen, die die tridentinische Messe wollen und dies ja zum Teil auch mit, muss ich wirklich sagen, mit verletzenden Argumenten gegen neue Liturgie gefordert haben, dass diese auch einmal in sich gehen und sich darüber nachdenken, dass schließlich die erneute Liturgie die Frucht der liturgischen Bewegung war, besonders hier in Deutschland, dass also man ja nicht an den Einsichten und Erkenntnissen, die zu der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums und zu der Reform Papst Paulus VI. Geführt haben, einfach vorbeigehen kann. Ich entsinne mich ja noch sehr gut, wie durch theologische und geistliche Veranstaltungen hier im Bistum Berlin dies vorbereitet wurde, damals ja noch unter der Verantwortung von Kardinal Alfred Bengsch, und wie da die Anknüpfung an das, was ja den meisten damals durchaus präsent war, nämlich die Frucht und die auch das Sehnen der liturgischen Bewegung, wie das darin seinen Ausdruck gefunden hat in der Reform, wie dies aufgenommen wurde und wie zugleich Kardinal Bengsch großen Wert darauf legte, dass dies nicht zu einer Entwertung dessen führen dürfe, was bisher geschehen ist.
Sehen Sie denn da Unterschiede im Verlauf, was die Stimmung angeht, was die Argumente angehen, oder ist es ein Spiegelbild?
Unter den katholischen Christen, die mir begegnen, mit denen ich zu tun habe, die sich in den Räten und Verbänden engagieren, die das Gemeindeleben weithin mittragen, sehe ich diese Debatte nicht. Daher sehe ich auch nicht, dass es eine größere Auswirkung haben wird, sondern ich hoffe, der Heilige Vater hat recht, wenn er darauf setzt, dass dieses Motto proprio eine befriedende Wirkung in der Kirche hat. Das ist ja ein wichtiges Anliegen, das er ausdrücklich sagt. Ich füge ausdrücklich hinzu, ich hoffe, dass dieses Angebot von übergreifender Einheit auch für alle gilt, denen nach wie vor sehr viel eben vom Zweiten Vatikanischen Konzil wiederentdeckten und in den Vordergrund gestellten Bild und Ideal des Volkes Gottes liegt. In diesem Bestreben, Gemeinsamkeit und Einheit in der Vielfalt zu haben, da hoffe ich, liegt der weitergehende Impuls dieses Motto proprio.
Einfach aus Ihrer persönlichen Erinnerung heraus, die Diskussion damals, die liturgische Bewegung, die Reform 1970, was ist denn ähnlich zu der Diskussion jetzt und was ist anders?
Also zunächst einmal erlebe ich in den Gemeinden, Verbänden, Räten, in denen ich schon von meiner Aufgabe als Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken tätig bin, von einer solchen Debatte nichts. Dagegen war das damals natürlich ein Geist des Aufbruchs. Allerdings, das will ich auch ausdrücklich hinzufügen, es gab auch so etwas wie Beunruhigung, Sorge um den Verlust von Vertrautem. Und das eine oder andere der damals dagegen vorgebrachten Argumente finde ich natürlich auch in den Gründen wieder, die heute noch von Anhängern der tridentinischen Messe vorgetragen werden. Das habe ich damals und tue das auch heute noch vor allen Dingen als so etwas wie ein Ergebnis des Hineinwachsens in Formen empfunden, weil der Mensch halt allem, was er tut, sich bestimmter Formen bedient, und wenn diese vertraut sind und wenn ihm diese lieb geworden sind, dann möchte er diese nicht missen, während andere sich lange schon intensiver mit einer solchen Sache auseinandergesetzt haben, und das war ja das Ergebnis der liturgischen Bewegung, eher dann auch das Neue und, wie ich ausdrücklich hinzufügen möchte, das Gemeinsame und weiter Erhaltene erkennen. Denn es ist ja schlicht nicht wahr, wenn behauptet wird, die erneute Liturgie stelle so etwas wie einen Bruch der liturgischen Tradition dar. In Wahrheit wurden das Wesentliche und das Tragende der römischen Liturgie deutlicher herausgestellt. Es wurde deutlicher erkennbar, dass sich hier das Volk Gottes auf Einladung Jesu Christi versammelt und unter dem Vorsitz des Priesters, der Christus vertritt, zur Verkündigung des Wortes und zum gemeinsamen Feier der Eucharistie. Diese Elemente, die ja von Anfang an in der Liturgie waren, das kann man ja nicht verkennen, da gibt es ja auch denkenswerte geschichtliche Argumente im Verlaufe der Jahrhunderte, insbesondere nach dem Tridentinum eher verstellt. Da gab es auch Sinnentleertes und Sinnwidriges, was durch die Geschichte sich angesammelt hatte. Und es hatte eben aus der Erinnerung an die traumatische Erfahrung der Reformation so etwas wie der Wunsch zum unbedingten Festhalten an allem gegeben. Die Kirche wurde durch das Zweite Vatikanische Konzil mutiger und freier und konnte auch auf das geschichtliche Werden ihrer Liturgie zurückblicken. Sie hat sich davon niemals verabschiedet, sondern ihr Wunsch war, das war der Wunsch, die Intention der Reform Papst Paul VI., Klarheit der ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen.
Dieses Motu Proprio wird den Bischöfen anvertraut, sie sollen für die Umsetzung sorgen. Zeitgleich wird aber der Kommission Ecclesia Dei doch nochmal die konkrete Aufgabe gestellt, über die Einhaltung dieser Bestimmungen zu wachen. Ich habe im Hinterkopf die Bitten oder die Sorgen, die auch die Bischofskonferenz hier bei den Ad Limina-Besuchen vorgebracht hat, die Sorgen des Zentralkomitees, Stichwort Spitzeltum. Das sofortige Melden irgendwelcher Missstände nach Rom, ohne sich nochmal an den Ortsbischof zu wenden. Liefert dieses Motu Proprio dafür neuen Zündstoff?
Nein, das macht mir schon Sorge, das will ich offen sagen. Ich gestehe auch, dass ich mit einigem Erstaunen gelesen habe, wie die Position der Bischöfe in diesem Prozess, geschwächt wird oder umgangen wird. Das entspricht mit Sicherheit nicht dem, was das Zweite Vatikanische Konzil gewollt hat. Und wenn ich an die wichtigen Arbeiten Josef Ratzingers denke, in geistiger Mitarbeit, Vorbereitung und Durchsetzung, Durchführung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo ja gerade dieses kollegiale Prinzip des Episkopats mit Nachdruck betont wurde, dann frage ich mich, welche praktischen Konsequenzen nun die eine oder andere Formulierung im Motu Proprio haben könnte. Hier kann ich nur hoffen, dass die Schritte und die Zeichen, die Papst Benedikt XVI. Von Anfang an in seinem Pontifikat zu einer größeren Offenheit zum Gespräch und zum kollegialen Umgang innerhalb des Bischofskollegiums gezeigt hat, dass diese sich als stärker erweisen als die ein oder andere, im Text möglicherweise enthaltene Versuchung, hier an den Bischöfen vorbei, in vorstehender Ortskirche vorbei, Dinge zu behaupten oder durchzusetzen, mit der Realität des katholischen Lebens in Deutschland nichts zu tun haben.